gab es vor der Zustimmung der Zentrumspartei zum Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933 eine vorherige Absprache. Am Anfang wird da eben auch auf Ludwig Kahrs geschaut, hat der gewissermaßen vorher mit Adolf Hitler einen Deal geschlossen in den Hinterzimmern, dass man sagt, okay, das Zentrum stimmt dem Ermächtigungsgesetz zu, dafür kriegt aber die katholische Kirche das Reichskonkordat und ist nochmal abgesichert im gesamten Reich und eben nicht nur auf der Landesebene in den einzelnen Ländern. Gab es da im Vorfeld so in gewisser Form ein Tauschgeschäft?
In dieser Folge von Geschichte Europas setze ich meine Reihe zum Jahr 1933 fort und schaue mit euch und dem Experten Dr. Jan Wille auf das Reichskonkordat, also den Vertrag zwischen dem neuen NS-Regime Deutschlands und dem Heiligen Stuhl als Zentrum der katholischen Kirche. Jan erzählt von den Ursprüngen des Konkordats während der Weimarer Republik, schildert den Zusammenhang mit anderen Ereignissen des Jahres 1933, wie dem Ermächtigungsgesetz und der Selbstauflösung der Zentrumspartei und erklärt, warum das Reichskonkordat auch heute immer noch gültig ist. Schaut in die Shownotes. Dort findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen, etwa das Gespräch eben über das Ermächtigungsgesetz mit Philipp Austermann, aber auch einen Blick mit Hubert Wolf auf Eugenio Pacelli, den Verhandlungsführer auf vatikanischer Seite und späteren Papst Pius XII., über nette Kommentare per Mail oder 5-Sterne-Bewertungen, etwa bei Apple Podcasts oder Spotify, freue ich mich sehr. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr auch eine monatliche Überweisung bei Steady einrichten oder eine einmalige Spende auf PayPal senden. An dieser Stelle danke ich Nina, Tobias und Ingrid für die Spenden via PayPal. Jan ist hier zum ersten Mal beim Podcast und schildert, wie er zur Beschäftigung mit dem Thema Reichskonkordat kam. Dann steigen wir inhaltlich in der Konkordatsära der Weimarer Republik ein. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem August 2024.
Mein Name ist Jan Wille. Ich habe studiert in Münster die Fächer Katholische Theologie und Geschichte auf Lehramt ursprünglich. Ich habe dann tatsächlich das große Glück gehabt, bei Thomas Groß-Bölting und Klaus Große-Kracht mein Promotionsprojekt zu beginnen. Wir waren da in einem Drittmittelprojekt eingebunden, wo ich zum Thema dann der Religion arbeiten konnte, was mich besonders eben auch gefreut hat, weil ich meine beiden Studienfächer damit verzahnen konnte und damit komme ich im Prinzip auch zum Reichskonkordat, ein katholisches Kirchenrechtsthema, was eben auch meine beiden Studienfächer schön miteinander verzahnt hat. Dazu habe ich promoviert, dann letztendlich in Hamburg, weil der Thomas Groß-Bölting an die Universität Hamburg gewechselt ist, von der Universität Münster. Und nach Abschluss der Promotion bin ich dann vor 2 Jahren an die Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg gewechselt, also innerhalb der Hamburger Universitätslandschaft und bin da jetzt seit 2 Jahren als Postdoc tätig. Genau, das Reichskonkordat begleitet mich also schon seit einigen Jahren, mittlerweile seit 6 Jahren, wie ich schockierenderweise festgestellt habe. Und die Promotion ist jetzt gerade jüngst erschienen in der Reihe der Kommission für Zeitgeschichte und deswegen freue ich mich immer, wenn ich darüber noch ins Gespräch kommen kann und ganz besonders dann auch heute mit dir.
Dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Der Begriff Konkordat ist vielleicht nicht jedem sofort offensichtlich. Also, was ist ein Konkordat?
Genau, also ein Konkordat kann man auch ganz einfach übersetzen, nicht 1:1 übersetzen, aber es ist im Prinzip ein Staatskirchenvertrag, also ein Vertrag, der zwischen 2 Parteien geschlossen wird, in dem Fall dem deutschen Staat und der katholischen Kirche. Das ist in Deutschland schon eine gewisse Form der Besonderheit, wenn man sich das auch innereuropäisch anguckt, haben wir verschiedene Modelle, wie sich Gesellschaften und wie sich auch Staaten mit Religionsgemeinschaften in Beziehung setzen. Viele kennen das aus Frankreich, der Laizismus, den Begriff kennt man auch, diese Form dieser klaren Trennung zwischen Staat und Kirche gibt es auch noch in den Niederlanden und auch in Portugal, also das ist relativ verbreitet. Und auf der anderen Seite hat man dann sowas wie Staatskirchen, auch das kennen viele aus Großbritannien, wo eben ja die anglikanische Kirche die Staatskirche ist, das haben wir auch noch woanders, in Dänemark und in Griechenland gibt es auch Staatskirchen. Und in Deutschland hat sich ein drittes Modell entwickelt und das nennen wir eben ein vertragsrechtliches Kooperationsmodell. Das heißt, Staat und Kirche, Staat und Religionsgemeinschaften schließen Verträge und damit kommen wir auch zum Konkordat. Das ist im Prinzip eine katholische Besonderheit, Konkordare, Lateinisch, Sie wissen das alle, wissen das vermutlich auch, dass im Vatikan Latein die Amtssprache ist, also von dem her kommt das Konkordare, heißt übereinstimmen, harmonieren. Und das bezieht sich im Prinzip auf beide Vertragspartner, dass die eben gemeinsam ein Konkordat, eine gemeinsame Übereinkunft schließen. Das ist im Prinzip der Ursprung dieses Vertragskirchenrechts in Deutschland. Was man dazu sagen kann, es bezieht sich nicht nur auf die katholische Kirche, auch mit der evangelischen Kirche wurden dann Verträge geschlossen, die dann eben auch als Verträge bezeichnet wurden, nicht als Konkordate. Und auch heutzutage mit der jüdischen Gemeinde wurden schon Verträge geschlossen, auch mit der muslimischen Gemeinde. Also im Prinzip wird das übertragen jetzt auf alle anderen Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Auch die können Verträge schließen. Den Ursprung findet das aber ganz wesentlich dann auch in dem katholischen Konkordatsrecht, gerade zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts.
Wann beginnt denn der deutsche Staat oder die deutschen Staaten, vielleicht beginnt es ja auch schon vor 1871, mit den einzelnen Religionsgemeinschaften Verträge zu schließen?
Genau, also es gab schon im 19. Jahrhundert Verträge, aber gerade die Weimarer Konkordatsära, da spricht man davon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, da hat man gerade auf der Ebene der Länder, also was man heute als Bundesländer bezeichnen würde, angefangen Verträge zu schließen. Man hat das in Bayern gemacht 1924, in Preußen 1929 und auch in Baden 1932 wurden die sogenannten Landeskonkordate abgeschlossen mit der katholischen Kirche. Die haben dann immer Verträge mit den entsprechenden evangelischen Landeskirchen nach sich gezogen. Also da war die katholische Kirche Vorreiter und wurde dann im Prinzip Pendants geschlossen mit der evangelischen Kirche. Aber wenn man auf die katholische Kirche schaut, dann muss man tatsächlich auch sehen, dass in der Weimarer Zeit, also in den 20er Jahren, besonders ganz viele Konkordate geschlossen wurden. Eben nicht nur mit der Weimarer Republik, also nicht nur mit Deutschland, sondern man da auch Konkordate mit Polen, mit Rumänien, mit Litauen, mit der Tschechoslowakei, mit Portugal, dann auch mit Österreich, auch mit Lettland. Also es gibt ja so eine ja weltumspannende, in dem Fall besonders europäische Konkordatspolitik in den 1920er Jahren, die vom Heiligen Stuhl ausgeht. Und da kann man vielleicht noch eine Besonderheit anknüpfen, denn diese Verträge unterstehen dem Völkerrecht. Und das ist eine tatsächliche Besonderheit. Also die evangelischen Verträge werden nach deutschem Staatsrecht geschlossen, also sind innerdeutsche Verträge. Die katholische Kirche hat aber eben ein Völkerrechtssubjekt mit dem Heiligen Stuhl, also ist international vertreten im internationalen Recht. Und deswegen unterstehen die Konkordate, die mit der katholischen Kirche geschlossen werden, dem Völkerrecht. Eben eine Besonderheit, nochmal mit besonderer Dignität ausgestattet, mit besonderen Achtung sozusagen, dass diese Verträge dem Völkerrecht unterstehen und nicht wie die anderen Religionsverträge in Deutschland, dem innerdeutschen Staatsrecht. Die werden dann transformiert, aber das ist vielleicht nochmal eine Besonderheit. Wie gesagt, das Reichskonkordat war dann bei weitem nicht der erste Vertrag, der in Deutschland geschlossen wurde, sondern es gab eine lange Zahl an Vorläufern.
Jetzt hast du gesagt, gerade in den 20ern hat der Vatikan da so eine diplomatische Offensive. Das hängt ja auch eng mit der Geschichte des Vatikans und seiner Beziehung zum faschistischen Italien. Kannst du da, Stichwort Lateranverträge, auch noch kurz etwas zu sagen?
Genau, die Lateranverträge könnte man überspitzt sagen, ist vielleicht so ein bisschen das italienische Pendant zum Reichskonkordat. Sicherlich wäre das Reichskonkordat auch nicht abgeschlossen worden, wenn es nicht dieses Vorbild des Lateranvertrages gegeben hätte. Wobei man auch sagen muss, schon in den 20er Jahren gibt es ja erste Pläne und auch schon erste Verhandlungen für ein Reichskonkordat. Der Heilige Stuhl bewegt sich selber auch noch ein bisschen internationalen Terrain auf tönernen Füßen gewissermaßen. Also das Völkerrechtssubjekt ist anerkannt, aber man muss selber auch noch schauen, wie man sich eben auf internationalem Parkett bewegen will. Also man will eigentlich als, das durchzieht dann auch den Zweiten Weltkrieg, als eine Macht über den Mächten stehen, also im Prinzip als sehr neutral, sich nicht einmischend. Und durch die Lateranverträge mit Mussolini kommt es auch dazu, dass der Kirchenstaat erst ganz wirklich unabhängig wird, also dass sie auch tatsächlich der Vatikan als Staat ja konstituieren kann und auch als Völkerrechtssubjekt dann vollends in der Völkerrechtsgemeinschaft aufgenommen wird. Also die Lateranverträge sind sicherlich auch auf inhaltlicher Ebene ein Stück weit ein Vorbild oder hängt damit auch zusammen mit der Geschichte des Reichskonkordates. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Du hast eben gesagt, die einzelnen deutschen Länder schließen in dieser Konkordatsära, der Weimarer Konkordatsära, Verträge auf Länderebene ab. Wann beginnt denn die Idee, ein reichsweites Konkordat zu konstruieren und abzuschließen?
Ja, das beginnt eigentlich unmittelbar auch mit den Verhandlungen mit den Ländern. Also es ist kein Phänomen erst der Ende der 1920er Jahre. Man hat das ja heute auch. Die Kultusangelegenheiten, also auch Religionsangelegenheiten, sind eigentlich Ländersache. Das sah die Weimarer Reichsverfassung ebenso vor. Also eigentlich kümmern sich die Länder um Religionsfragen und nicht die Reichsebene oder heute dann die Bundesebene. Aber im Prinzip schon mit den Verhandlungen des Bayern-Konkordates 1924 ist es gerade Nuntius Eugenio Pacelli, der dann später Papst Pius XII wird, der in gewisser Form eine Doppelstrategie fährt. Also man verhandelt parallel mit Bayern und auch dem Reich und schaut, was auf beiden Seiten sozusagen drin ist. In Berlin gibt es auch große Sorgen, dass in Bayern etwas ja beschlossen wird, was dann fürs ganze Reich als Vorbild dienen könnte. Also man hat auch so ein bisschen Sorge, dass in Bayern vielleicht was zugestanden wird, was man auf Reichsebene gar nicht einhalten möchte. Das bezieht sich im Wesentlichen immer gerade auf die Bildungsfragen, also auf die Schulfragen. Inwiefern dürfen katholische Bekenntnisschulen eingerichtet werden? Inwiefern soll der Religionsunterricht ausgeübt werden, etc.? Also im Prinzip seit den ersten deutschen Verhandlungen wird auch parallel auf Reichsebene immer geschaut. Das ist so ein kleines Wechselspiel. Und auch gerade die Kirche, also der Eugenio Pacelli ist ein brillanter Diplomat zu der Zeit, der macht sich das auch zunutze im Prinzip und fährt so eine Doppelstrategie, verhandelt mal mit dem Reich, mal mit Bayern. Aber man muss auch sagen, für ihn hat gerade das Bayern-Konkordat so sein ureigenes Konkordat und auch die Länderkonkordate schon noch Priorität. Aber die Hoffnung besteht auf kirchlicher Seite schon in den 20er Jahren, dass man eben auch einen reichsweit gültigen Vertrag schafft, also der im Prinzip alle deutschen Gebiete auch umfasst und nicht nur partiell für einzelne Staatengebiete gilt. Also insofern, es wird parallel verhandelt. Ja, aber zum Abschluss kommt es tatsächlich nicht, was auch im Wesentlichen an den politischen Mehrheiten im Parlament liegt und auch an der politischen Prioritätensetzung. Also man gibt sich dann erstmal mit diesen drei Landeskonkordaten, mit Bayern, mit Preußen und auch mit Baden, ein Stück weit zufrieden. Aber es gibt eben klare Kontinuitäten. Es gibt auch schon so ausgehandelte Entwürfe. Also einige Paragraphen stehen als Verhandlungsmasse auch schon bereit und die werden dann später auch ins Reichskonkordat einziehen. Also man hat da schon starke inhaltliche Kontinuitäten auch.
Lag der Abschluss eines solchen reichweiten Konkordats im Interesse der gesamten deutschen Regierung und ihrer verschiedenen Parteien? Oder kann man hier auf das Zentrum schauen als staatstragende katholische Partei? Haben die da eine besondere Rolle gespielt?
Genau, ganz eindeutig. Es ist halt schon auch ein komplexes Verhandlungsviereck, könnte man sagen. Man hat einmal natürlich die deutschen Bischöfe, die auch eben ihre eigenen Positionen vertreten haben, auch die deutsche oder die Fuldaer Bischofskonferenz als einen Verhandlungsakteur. Wir haben den Heiligen Stuhl, also im Prinzip diese übergeordnete Instanz der katholischen Kirche. Auf kirchlicher Seite diese beiden Akteure und auf staatlicher Seite hat man dann einmal die Länderebene und die Reichsebene. Und zu der Reichsebene gehört ganz klar natürlich auch die Zentrumspartei, die seinerzeit auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Sie hat aber nie die alleinige Mehrheit. Also es ist nie so, dass das Reichskonkordat auf dieser Ebene hätte in einem Weimarer Parlament abgeschlossen werden können, weil es da eben im Prinzip auch den Mehrheiten fehlte und es auch nicht in allen politischen Lagern dann auf positive Resonanz gestoßen ist. Weil na klar, das hängt natürlich mit den Verträgen auch zusammen. Der Kirche wird natürlich auch eine heraushobene Stellung in der Gesellschaft eingeräumt. Also neben den klassischen Religionsfreiheiten geht es aber auch um sowas wie Kirchensteuern, also das Recht, Steuern einzutreiben. Es geht auch um sowas wie Staatsleistungen, es geht um Rechte im Bildungssektor etc. Und das ist natürlich nicht das, was in allen Parteien dann auch im Parteibuch entsprechend zu notieren ist.
Dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns das Verhältnis Hitlers bzw. des Nationalsozialismus zum Katholizismus an, bevor es zur Machtübernahme 1933 kommt. Was sagte die NSDAP, was sagte Hitler über die katholische Kirche während des Aufstiegs der Nazi-Partei in den 20ern?
Ja, es ist natürlich ein spannungsgeladenes Verhältnis. Also auf lange Sicht für die Nationalsozialisten klar, das ist Religion in Gänze und damit der Kirche, also auch beide Kirchen, sowohl die protestantische oder evangelische Kirche als auch die katholische Kirche, nicht bedarf. Also der Nationalsozialismus war insofern darauf ausgelegt, alles zu ersetzen, alles gleichzuschalten. Und trotzdem ist man der Kirche auch etwas verhalten gegenübergetreten, weil man natürlich auch um das Widerstandspotenzial wusste, auch um die Bindung von Katholiken, gerade an die katholische Kirche wusste. Und man hat sich auch dann im Verlauf der 30er Jahre immer mit so einer Doppelstrategie auch wieder bedient. Man hat sich arrangiert sozusagen da, wo es nötig war, ist aber auch in die Konfrontation gegangen, wenn es ja opportun erschien für die Nationalsozialisten, gerade wenn es zum Beispiel um die Schulen ging, auch um andere Fragen. Also insofern ist es da auch so ein ambivalentes Verhältnis, aber für die Nationalsozialisten, auch für Hitler ist klar, diese große Kirchenfrage, auch der Begriff Endlösung fällt da so ein bisschen, oder die Lösung der Kirchenfrage ist für die Zeit nach dem Krieg vorgesehen. Also nach dem Gewinn des Krieges soll dann auch sich an die Kirchen rangemacht werden, weil man auch merkt, je mehr man gerade während des Krieges gegen die Kirchen opportuniert, dass man da auch eben Gegenwind aus der Bevölkerung fährt, gerade in so katholisch homogenen Gebieten wie auch in Westfalen und in Emsland etc. Wobei das natürlich jetzt nicht die Kirche zu einer Widerstandsbastion erklären soll, aber im Prinzip so eine gewisse Ambivalenz aus Distanz und Nähe lässt sich zwischen der katholischen Kirche und den Nationalsozialisten feststellen. Man hat dann im Prinzip den Moment, dass nachdem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, Anfang 1933, er auch in einer Regierungserklärung im Prinzip ganz kurz vor der oder in dem Moment der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz eben auch der Kirche schöne Augen macht, könnte man überspitzt sagen. Adolf Hitler sagt, dass die Anerkennung des christlichen Bekenntnisses die Grundlage des neuen Staates sein soll und auch verspricht er die Wahrung der kirchlichen Rechte. Also kommt der Kirche da zumindest auf dem Papier, inhaltlich einhalten wollte er es eh nicht, kommt der Kirche da so ein bisschen entgegen. Im Gegensatz dazu hatte die katholische Kirche sich auch lange Zeit sehr skeptisch dem Nationalsozialismus gegenüber geäußert, sogar auch eine Unvereinbarkeit von Katholizismus und Nationalsozialismus gesagt, lange Zeit in den 20er Jahren, auch noch bis früh in die 30er Jahre hinein. Das nimmt man dann nach dem Ermächtigungsgesetz auch am 28. März zurück. Also ein ganz vielschichtiges Verhältnis, wurde auch viel geforscht so. Und was man heutzutage eben vielfach sagt, ist so eine, ja, ein Dualismus aus Nähe und Distanz, was man sicherlich beidseitig denken kann, sowohl aus staatlicher als auch kirchlicher Perspektive.
Die ereignisgeschichtliche Abfolge, die du in Vorbereitung des Gesprächs verfasst hast, beginnt am 23. März 1933, dem berühmten Tag im März, dem Tag des Ermächtigungsgesetzes. Wie geht es nun weiter? Wie kommen wir zum Reichskonkordat?
Ich habe das ja gesagt, in den 1920er Jahren gibt es schon Versuche, ein solches abzuschließen. Es wird auch schon verhandelt, nie offiziell, aber hinter vorgehaltener Hand trifft man sich. Man hat auch schon so einen kleinen Katalog angelegt, aber wie gesagt, aufgrund dieser außenpolitischen Prioritäten des Reiches, auch das Zentrum ist nicht alleinige Politikmacher in Berlin, kommt es am Ende nie zu einem Abschluss. Und im Prinzip muss man dann sagen, dass der Heilige Stuhl, die katholische Kirche, auch nicht mehr blühendes Interesse zwangsläufig an dem Reichskonkordat hatte und das nach vorne getragen hat Anfang der 30er Jahre. Es ist dann schon das Reich, was nochmal auf den Heiligen Stuhl zukommt. Und diese ereignisgeschichtliche Abfolge ist im Prinzip eine, also was ich in der Vorbereitung einmal rausgesucht hatte, eine sehr große Nähe zwischen der Ermächtigung der Nationalsozialisten und dem Abschluss des Reichskonkordates. Ich kann das nur einmal ganz kurz durchgehen. Wir haben diesen 23. März 1933. Da gibt es die ersten Nachrichten über die Konkordatspläne Hitlers. Also Hitler deutet das im Prinzip an. Wir bräuchten vielleicht nochmal eine vertragsrechtliche Grundlage mit der katholischen Kirche. Wir wollen uns vielleicht nochmal größer miteinander in Verbindung setzen. In diesem Moment stimmt dann auch die Zentrumsfraktion, also im Prinzip der politische Katholizismus, der politische Arm der katholischen Kirche, wenn man es überspitzt sagen will. An diesem Tag stimmt das Zentrum auch dem Ermächtigungsgesetz zu. Wenige Tage später nimmt die Deutsche Bischofskonferenz die Unvereinbarkeit von Katholizismus und Nationalsozialismus zurück am 28. März. Und dann beginnt im Prinzip die offizielle Verhandlung. Auch 9. April reist Vizekanzler Franz von Papen nach Rom und überreicht mündlich die Konkordatsofferte des Reiches, also dass das Reich gerne ein Reichskonkordat abschließen möchte. April und Juli wird dann verhandelt. Dazwischen kommt es noch zu den Selbstauflösungen der Bayerischen Volkspartei und auch der Zentrumspartei. Und dann im Juli schließlich die Unterzeichnung des Reichskonkordates am 20. Juli. Also ein vergleichsweise kurzer Zeitraum, wenn man sich das vorstellt, im Prinzip von den ersten Gedanken, erneuten Gedanken über ein Konkordat im März bis hin zum Juli als Abschluss, also um einen Staatsvertrag tatsächlich auszuhandeln, sieht man einen extrem kurzer Zeitraum. Und was ganz klar ist, dass das natürlich auch mit den Bedingungen zusammenhängt, mit den Verhandlungsbedingungen, durch die Ermächtigung der Nationalsozialisten auch dann erst ermöglicht wurde, dass es dann auch so schnell ging.
Ich gehe nochmal auf den 28. März zurück. Warum nimmt diese Bischofskonferenz diese Unvereinbarkeitserklärung gegenüber dem Nationalsozialismus zurück?
Ja, auch darüber wurde viel diskutiert in der Forschung schon. Es ist, glaube ich, nicht ganz eindeutig. Es sind verschiedene Motive, die damit zusammenhängen. Ein Argument, was angeführt wird, ist auch die Sorge der katholischen Bischöfe vor einem Dammbruch. Also ob es nicht sowieso schon im katholischen Kirchenvolk ein Stück weit anerkannt ist, dass man jetzt mit den Nationalsozialisten, nachdem auch Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, irgendwie weiter zusammenarbeiten muss, weil es lässt sich auch nicht mehr vermeiden. Sie sind überall gewissermaßen. Also ich glaube, das ist vielleicht eins der größten Hauptmotive, dass man auch da so einen Dammbruch vor im katholischen Milieu irgendwie ein bisschen vorbeugen wollte. Auf der anderen Seite hat man eben auch diese Momente, dass sich alles auf so ein bisschen eine Form eines Arrangements hinausläuft. Also auch dieses Gespür gibt es bei den deutschen Bischöfen, aber es, wie gesagt, es ist nicht ganz eindeutig zu klären. Und es ist auch tatsächlich keine vollkommene Rücknahme der Unvereinbarkeitserklärung, sondern es ist eine bedingte. Also man hat schon noch weiter die Bedingung, dass man eben auch darauf pocht, dass die christliche Religionsfreiheit gegeben ist, sich auch auf die Humanität noch beruft. Also es ist nicht eine ganz eindeutige Anerkennung des Nationalsozialismus, sondern es ist auch eine bedingte Zurücknahme. Also auch ein schwieriger oder ein komplexer Vorgang, der, über den auch schon viel diskutiert worden ist, was jetzt eigentlich genau die Beweggründe der deutschen Bischöfe waren, diese Unvereinbarkeitserklärung zurückzunehmen.
Schauen wir auf die Verhandelnden, fangen wir mit der deutschen Seite an, die ja nach Rom geht mit der Konkordatsofferte. Franz von Papen ist Vizekanzler, er ist ehemaliger Zentrumspolitiker. Was von diesen beiden Faktoren ist wichtiger, dass er für diese Rolle ausgesucht wird?
Auch das ist eine gute Frage. Der Franz von Papen ist ja auch so eine ganz ambivalent bewertete Person, auch eine ganz vielschichtige Person. Ich habe dazu nicht ganz eindeutig geforscht. Ich habe aber immer auch so mitbekommen, dass er, oder es ist vielleicht auch so eine Argumentationslinie, dass er sich auch mit dem Abschluss des Reichskonkordates natürlich einmal Rechte für die katholische Kirche sichern wollte. Auch das kommt natürlich von seiner Position als Zentrumspolitiker da natürlich noch her, aber sich auch ein Stück weit wichtig machen wollte. Natürlich so ein Abschluss eines Staatsvertrages ist natürlich auch so ein bisschen Anerkennung auch versehen. Man sieht das bei dem Franz von Papen tatsächlich nach 1945, der beruft er sich auch immer wieder darauf und sagt, ja, ich bin zwar auch irgendwie in Ungnade gefallen während des Nationalsozialismus, aber 1933 habe ich doch einen von jedem moralischen Zweifel erhabenen Staatsvertrag ausgehandelt und hatte da einen wesentlichen Anteil dran. Also das verbindet sich ein Stück weit mit dieser Figur Franz von Papen, die auch, wie gesagt, ganz ambivalent bewertet wurde in der Geschichte. Er wird eben der Abgesandte. Er ist wahrscheinlich auch der naheliegende Akteur. Ludwig Kahrs ist auch mit dabei, von kirchlicher Seite eben auch der ehemalige Vorsitzende der Zentrumspartei. Also warum genau die Wahl auf Franz von Papen fällt, kann ich nicht sagen, aber es ist so ein Konglomerat auch an Motiven und sicherlich ist er da auch irgendwie eine naheliegende Wahl gewesen, weil er sich, glaube ich, da auch nach vorne gedrängt hat, um im Prinzip sich auch dann ein bisschen wichtig zu machen, könnte man überspitzt sagen.
Kahrs war ja auch zentral gewesen am 23. März bei der Zustimmung der Zentrumspartei zum Ermächtigungsgesetz. Für ihn war es wahrscheinlich das Wichtigere, die Rolle der katholischen Kirche im NS-Deutschland so gut wie möglich abzusichern.
Genau, das ist sicherlich auch ein Motiv von ihm gewesen. Da sieht man auch dieses Spannungsfeld, in dem sich viele kirchliche Politiker bewegt haben. Also wem neigt man jetzt eigentlich zu? Was ist mein Auftrag, politisch gesehen die Kirche zu schützen oder auch gesellschaftlich zu wirken? Kahrs ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür. Damit kommen wir im Prinzip eigentlich auch zu einer großen Kontroverse, die sich unter anderem an dem Ludwig Kahrs entzündet hat. Die Frage eigentlich, gab es vor der Zustimmung der Zentrumspartei zum Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933 eigentlich eine vorherige Absprache? Am Anfang wird da eben auch auf Ludwig Kahrs geschaut. Hat der gewissermaßen vorher mit Adolf Hitler einen Deal geschlossen in den Hinterzimmern, dass man sagt, okay, das Zentrum stimmt dem Ermächtigungsgesetz zu, dafür kriegt aber die katholische Kirche das Reichskonkordat und ist nochmal abgesichert im gesamten Reich und eben nicht nur auf der Landesebene in den einzelnen Ländern. Gab es da im Vorfeld so in gewisser Form ein Tauschgeschäft, gab es so einen schmutzigen Deal hinter den Kulissen? Das ist eine Debatte, die sich Ende der 1970er Jahre zwischen dem evangelischen Kirchenhistoriker Klaus Schulder und dem katholischen Historiker Konrad Repken entzündet. Die berühmte Repken-Schulder-Kontroverse, eine der schärfsten Kontroversen der kirchlichen Zeitgeschichte allemal, aber auch allgemein der Historiker-Zumpf des vergangenen Jahrhunderts. Eben diese Repken-Schulder-Kontroverse, die sich im Ursprung auf diese Figur Ludwig Kahrs auch ein Stück weit beschränkt hat und auf die Rolle der Zentrumspartei und dann später ausgeweitet wurde auch auf den Heiligen Stuhl.
Auf der anderen Seite steht Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., ehemaliger Nuntius in Deutschland. Er war aufgrund seiner Erlebnisse nach der Revolution 1918-19 ein starker Antibolschewist. Welche Ziele verfolgte er mit dem Abschluss des Konkordats?
Ja, Eugenio Pacelli, der dann später Pius XII. Wird, ist auch wiederum eine der umstrittensten Personen oder Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Es gibt ganz viele Pacelli oder Pius XII. Biografien. Eine ganz, ganz spannende Person, die eben auch mit so einem diplomatischen Habitus ausgestattet war. Also das, was für, so wie ich ihn in den Quellen kennengelernt habe, ich bin jetzt kein Pacelli-Experte, aber so wie ich ihn aus der Konkordatsgeschichte heraus kennengelernt habe, ist es so, dass für ihn ja das Seelenheil der Katholiken eigentlich oberste Priorität hat. Und dieser Primat der Seelsorge, also zu ermöglichen, dass die katholische Kirche ihre Lehre auch an die Seelen sozusagen bringt und sich um die kümmern kann, hat bei ihm ganz hohe Priorität. Und der Weg Nummer eins für ihn ist eben die Diplomatie. Also mit diesen völkerrechtlichen Gedanken hat man das Gefühl, wächst er im Vatikan auf und er ist eben auch derjenige, der in den 20er Jahren ganz maßgeblich die deutschen Konkordate verhandelt, also eben in Bayern, in Preußen und in Baden, einmal als apostolischer Nuntius ist ja eben in Bayern tätig, dann später auch für das Reich tätig und verhandelt dann schlussendlich als Kardinalstaatssekretär auch das Reichskonkordat. Also diese Konkordate sind ganz eng mit seiner Person verbunden und zu seiner Geschichte gehört eben auch, dass er die Räterepublik in Bayern mitbekommt in seiner Zeit als apostolischer Gesandter in München. Ja, was das für einen Einfluss auf seine Haltung generell hätte, lässt sich für mich kaum einschätzen. Ich würde denken, dass eben dieses Überwiegende, dieser Primat der Seelsorge vielleicht ein Stück weit auch davon mit natürlich unterstützt wurde. Aber am Ende muss man natürlich auch sagen, es geht da, glaube ich, deine Frage zieht vielleicht ein bisschen auf diese Schnittmenge zwischen dem Nationalsozialismus und der katholischen Kirche in puncto Antibolschewismus und Antikommunismus ab. Wenn man dann schaut, dass sich der Nationalsozialismus als in Bezug auf Religion eigentlich eine sehr ähnliche totalitäre Ideologie entlarvt, da hat sie sich schnell dann auch diese Schnittmenge ja als nur einen sehr, sehr schwachen Trost dargestellt. Also man hat Pius, der sich da mal positiv drüber geäußert hatte, aber tatsächlich am Ende, wenn der Nationalsozialismus ganz ähnlich religionskritisch und religionsausrottend war wie der Kommunismus, dann konnte das nur eine sehr geringe Wirkung dann, glaube ich, auch für ihn haben. Aber trotzdem diese Erfahrung von Pacelli, gerade in der Räterepublik in München, ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz prägende. Unabhängig davon war sein Ziel immer, ein Maximum an kirchlichen Rechten zu sichern und das im Wesentlichen über die Verträge und in dem Fall dann auch über ein reichsweit gültiges Konkordat.
Man trifft sich zweimal zu Verhandlungen in Rom, einmal anderthalb Wochen im April, einmal eine Woche im Sommer und dann ist man sich schon einig. Wie kommt es dazu, dass diese Einigung so schnell herbeigeführt werden konnte?
Ja, auch das ist eine Frage, die viel diskutiert wurde. Diese Verhandlungen gehen natürlich einmal deswegen so schnell, weil man schon auch ein Stück weit auf die Entwürfe der Weimarer Republik zurückgreifen kann. Also es gab ja schon so eine gewisse Form an Katalog, an Paragraphen, aus denen man schöpfen könnte. Also was gehört eigentlich in so ein Konkordat? Ähnliche Sachen wie dann auch in Bayern, in Preußen, in Baden. Das heißt, man hat schon ein bisschen Fundus, aus dem man schöpfen konnte. Das wird sicherlich ein Faktor gewesen sein, warum es so schnell gegangen ist. Der andere Faktor ist natürlich, es passiert unglaublich viel im Reich. Wir haben ein unglaublich dynamisches halbes Jahr, Anfang 33 bis in den Sommer hinein. Es passiert unglaublich viel. Wir haben die Ermächtigung der Nationalsozialisten. Wir haben auch einen unglaublichen Druck auf die katholischen Vereine. Inwiefern man sich jetzt den Nazis gegenüber verhält? Also darf man weiter als katholischer Verein existieren? Also das ist auch ein wesentlicher Faktor, der sicherlich diesen Prozess beschleunigt hat. Man hatte eben dann auch Hilferufe gewissermaßen der deutschen Bischöfe, die ja auch nach so einem größeren absichernden Vertrag sich wünschen oder den befürworten würden. Also man hat so einen doppelten Moment, einmal aus einer gewissen Form der Vorbereitung aus der Weimarer Zeit, aber auf der anderen Seite auch eine ganz, ganz hohe Notwendigkeit aus kirchlicher Perspektive irgendwie zu versuchen, die Nationalsozialisten auf ein Mindestmaß an Rechten zu verpflichten, in dem Fall dann eben über einen völkerrechtlichen Vertrag. Also gerade dieser Druck Anfang oder Mitte 1933 wird da ein wesentlicher Faktor gewesen sein, warum es auch schnell zum Abschluss kommen soll.
Bevor wir jetzt weiter über die Bewertung und die Auswirkungen des Konkordats sprechen, was stand denn überhaupt drin? Worauf haben sich der Heilige Stuhl und NS-Deutschland geeinigt?
Ja, man hat im Prinzip ein ganz breites Portfolio an staatskirchenrechtlichen Normen, die in dem Reichskonkordat geregelt sind. Insgesamt 34 Artikel. Man hat da diplomatischen Beziehungen festgelegt. Auch sowas wie werden eigentlich Bistumsgrenzen organisiert. Man hat eben das Recht auf Kirchensteuern und auch auf Staatsleistungen nochmal festgeschrieben. Es geht auch um sowas wie kirchliche Besitz- und Vermögensrechte, also wie Eigentum, wie wird eigentlich mit dem Eigentum der Kirche umgegangen. Post- und Beichtgeheimnis, auch das gehört mit dazu, auch dass eben in dem Fall dieses Beichtgeheimnisses, dass das nicht in gewissen Ermittlungen auch schützenswert ist. Man hat die Militär- und Anstaltsseelsorge, also in welchen Fällen hat die Kirche eigentlich das Recht, auch Seelsorge zu betreiben, gerade in Anstalten, auch in Krankenhäusern etc. Und man hat natürlich dann ganz stark die Bildungs- und Vereinsfragen, die auch im Reichskonkordat geklärt sind. Also 34 Artikel, ein relativ umfangreicher Vertrag, der sich aber im Wesentlichen auch aus staatskirchenrechtlichen Normen schöpft, die wir aus den 20er Jahren schon kennen. Bis auf, das kann ich vielleicht noch einfügen, dass man Gefühl hat, es gibt so ein kleines Tauschgeschäft, wenn man auch das überspitzt formulieren will, zwischen der Kirche und dem Staat. Also auch so ein Vertrag lebt natürlich davon, dass beide Seiten Konzessionen machen, dass beide Seiten sozusagen einen Kompromiss eingehen. Und dann könnte man sagen, dass die katholische Kirche zugestanden hat, dass in Artikel 32 dem Klerus verboten wurde, sich politisch zu engagieren, also im Prinzip in einer politischen Partei tätig zu sein oder sich auch nur politisch zu äußern, also sich rein auf karitative Zwecke beschränkt. Das ist ganz klar das Vorbild im Lateranvertrag, weil Mussolini da eine ähnliche Bestimmung eingelassen hat. Also die Artikel 32 machte die Kirche politisch mundtot. Und ein anderer Artikel ist noch der Treueeid in Artikel 16, also Bischöfe, die Besitz von ihrer Diözese ergreifen, sollen einen Treueid ableisten, der sich eben auf das Deutsche Reich und das deutsche Volk bezieht. Es ist nicht eindeutig auf Adolf Hitler bezogen, wie man das von den nationalsozialistischen Eiden kennt. Das ist allgemein auf das Deutsche Reich und das deutsche Volk bezogen. Aber im Prinzip dieses politische Betätigungsverbot und den Treueid ist das, was die katholische Kirche zugesteht. Was bekommt sie dafür? Ganz wesentlich der Artikel 23, also die katholischen Bekenntnisschulen werden in ihrem Bestand und auch in ihrer Ausbildung gewährleistet. Ein Umstand, den Eugenio Pacelli und den auch die katholische Kirche in den 20er Jahren ja ungemein fordert und der ihr auch unglaublich wichtig ist, der in den 20er Jahren unter den Bedingungen der Weimarer Republik aber nie zugestanden werden kann. Also das ist die Besonderheit. Auch das bezieht sich wieder darauf, dass eigentlich in der Weimarer Zeit die Kultusangelegenheiten, also die Schulsachen, Landessachen sind, so wie das heute auch noch der Fall ist. Und das ist eben der Moment, in dem Moment, wo die Nationalsozialisten ermächtigt sind, können sie eben diese Bekenntnisschulen, die Garantie der Bekenntnisschulen der katholischen Kirche zugestehen. Daneben, was erhält die katholische Kirche noch, ist der Artikel 31. Eben die katholischen Vereine sollen geschützt werden, solange sie nicht politisch tätig sind. Also alle karitativen Vereine, alle Sportvereine etc. sind geschützt. Und da ist auch ein großer Verhandlungsfehler der katholischen Kirche, weil man einigt sich noch während dieser Verhandlungen im Frühjahr 1933 darauf, eine gemeinsame Liste aufzusetzen. Eine Liste von katholischen Vereinen, die dann in Zukunft geschützt sein sollen. Diese Liste kommt aber nie zustande. Die wird dann versucht, im Verlauf des Jahres 1933 auszuverhandeln. Aber da man das nicht vor Abschluss des Konkordates, nicht vor der Unterschrift fertiggezurrt hat, setzen das die Nationalsozialisten auf die lange Bank. Und diese Liste wird nie erstellt. Dieser Artikel 31 ist damit relativ schnell gegenstandslos, weil die Nationalsozialisten natürlich sagen, alles ist politisch. Also jede Aussage, auch im karitativen Sinne, jeder Verein ist gewissermaßen politisch. Und dann kommt es dazu, dass auch eben viele katholische Vereine dann gleichgeschaltet werden. Also das ist ein bisschen das Tauschgeschäft, was man hat. Beide Seiten geben Konzessionen in unterschiedlichem Maße, aber eben jetzt dieser große Tausch zwischen dem politischen Betätigungsverbot, dem Treueid und auf der kirchlichen Seite und auf staatlicher Seite eben diese Garantie der Bekenntnisschule und der Schutz des Vereinswesens, was sich eben dann ganz schnell als leere Versprechung auch herausgestellt hat. Denn das ist auch klar, dass die Nationalsozialisten nicht daran denken, den Vertrag einzuhalten. Das weiß auch die katholische Kirche. Sie geben sich da keine Illusionen hin, aber sie hoffen, das sagt dann auch Pacelli, dass sie zumindest nicht alle Artikel brechen, sondern vielleicht ein paar auch eingehalten werden.
Du hast jetzt das Wort Tauschgeschäft verwendet. Bei mir im Kopf ist das halt irgendwie sowas wie ein Nicht-Angriffspakt. Also man sieht ein, es gibt eine gewisse strukturelle Verwobenheit zwischen katholischer Kirche und Deutschland. Du hast die Schulen, die Vereine, auch die Kirchensteuer erwähnt. Die Kirche verpflichtet sich nicht, das Regime anzugreifen. Das Regime verpflichtet sich, die Kirche in ihren internen Strukturen in Ruhe zu lassen. Wenn die katholische Kirche doch aber wusste, das wird auf lange Sicht nichts werden. Warum hat man sich da nicht mehr gegengestemmt?
Ja, auch das ist eine interessante Frage, die kirchliche Zeitgeschichte, auch die Geschichtswissenschaft im Allgemeinen schon lange beschäftigt hat. Es geht um diese Widerstandsfähigkeit, die Widerstandsfrage der katholischen Kirche. Es ist lange Zeit ein Gründungsmythos auch der frühen Bundesrepublik, dass die Kirche eben eine Widerstandsbastion auch gegen den Nationalsozialismus war. Ganz so einfach ist es dann auch wiederum nicht mit dieser Aussage getan. Ja, man hat eben diese große Frage, was hätte die Kirche noch tun können? Man hat in diesen 30er Jahren natürlich auch unglaubliche Zwangslagen. Also man spricht da auch wieder von so einem Dualismus aus Spielräumen und Zwangslagen. Also was geht es bei der Kirche? Welche Leistung kann man noch von ihr erwarten? Das mit dem Nichtsangriffspakt ist ein schönes Bild. Die Nationalsozialisten haben ja auch andere Nichtsangriffspakte geschlossen. Wie die dann ausgegangen sind, wissen wir ja alle mit dem Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Und das ist im Prinzip auch die Krux dabei. Während die Kirche eben darauf pocht oder auch hofft, dass man die Nationalsozialismus und eben auch so ein Mindestmaß an Rechten auch verpflichten kann, an die sie sich halten, sehen die Nationalsozialisten das eben ganz anders und nutzen den Vertrag so aus, wie es zu ihrem Besten ist. Und das ist eben auch die große Frage, die dahinter steht, was ist eigentlich der Wert dieses Vertrages gewesen im Verlauf der Epoche des Nationalsozialismus? Und da kann man schon sagen, ja, er hat in gewisser Form den Bestand der Institution, katholische Kirche, auch garantiert. Aber zum Widerstand, zum größeren Widerstand gegen den Nationalsozialismus hat er sich eben nicht geeignet. Und ohnehin hat er auch keine Rechte versprochen für Leute, die eben außerhalb der katholischen Kirche standen. Also auch da, Lipperdey hat das so schön gesagt, die Geschichte ist nicht schwarz-weiß, sondern grau in unterschiedlichen Schattierungen. Und das bezieht sich auf die Konkordatsgeschichte eben auch ganz besonderen. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist eben grau und es hat ganz, ganz viele Schattierungen, auch diese Konkordatsgeschichte. Und bei Weitem eben nicht ganz eindeutig und einfach mit wenigen Worten sozusagen zu beantworten.
Du hast diese Phase eben als eine sehr dynamische bezeichnet. Zum Ende der zweiten Verhandlungsrunde lösen sich die beiden großen katholischen Parteien, nämlich die BVP und das Zentrum, selbst auf. Und wenige Tage später wird sowieso die NSDAP als einzig zulässige Partei in Deutschland gesetzlich festgeschrieben. Alle anderen Parteien werden verboten. Hängt das jetzt zeitlich nur nebeneinander oder gibt es eine Verbindung zwischen Selbstauflösung BVP und Zentrum und den Verhandlungen und dem Abschluss des Reichskonkordats?
Genau, das ist auch die zentrale Frage, die sich, ja, über die sich Klaus Schulder und Konrad Repken gestritten haben. Also gibt es da jetzt eigentlich nur eine hübsche Gleichzeitigkeit der Geschichte? Also es passiert zufällig parallel, könnte man sagen. Oder ist da auch eine inhaltliche Verbindung? Also hat man sich vorher abgesprochen? Kommt man den Nationalsozialisten entgegen? Und ja, ist es irgendwie in gewisser Form ein vorher ausgehandelter Deal? Also auch die Auflösung der Parteien für das Reichskonkordat, hängt das eigentlich alles inhaltlich zusammen? Es ist am Ende nicht ganz eindeutig zu beantworten. Es ist auch da wie eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Ganz eindeutig Quellen, positivistische Belege für einen so vorher gelagerten Deal, also auch der vom Heiligen Stuhl administriert worden wäre. Also in dem Fall wahrscheinlich käme dafür nur Eugenio Pacelli in Frage, der ja im Kontakt zu den Zentrumspolitikern hatte, auch Kontakt zu den deutschen Bischöfen hatte und auch zu der Reichsregierung, dass der so einen Deal einfädelt, der eben auch sehr, sehr umfassend gewesen sein müsste. Da ist eher tatsächlich die Frage, hätte es da nicht irgendwelche Aktenbelege dann oder irgendwelche Notizen geben müssen. Also aktenpositivisch ließ sich das nicht belegen, aber auch nicht widerlegen. Das ist der Punkt. Auf der anderen Seite bietet Hubert Wolf, mittlerweile mit dem du ja auch gesprochen hast, den Begriff des Erwartungszusammenhangs an. Also gab es vielleicht eine gewisse Form der Erwartung auch bei den Zentrumspolitikern, indem sie dem Ermächtigungsgesetz zustimmen, indem sie sich dann später auch selbst auflösen, damit eigentlich dem Heiligen Stuhl entgegenzuarbeiten. Weil irgendwie gab es so Signale, man versucht sich zu arrangieren. Es gibt Gerüchte in Berlin, dass eben Konkordatspläne gibt, dass vielleicht im stillen Kämmerlein verhandelt wird. Vielleicht deutete das etwas so ein bisschen auf Annäherung hin, also dass man sich irgendwie versucht zu arrangieren mit den Nationalsozialisten. Und vielleicht dachten die Zentrumspolitiker, sie arbeiten dem Heiligen Stuhl damit gegen. Neben dem auch eben ganz viele andere Argumente, die noch bei dieser Geschichte der Zentrumspartei, Rudolf Morsey hat dazu umfassend geforscht. Da bin ich kein Experte, aber ganz viele andere Motive, die auch eine Rolle spielen, eben auch, ja, dass man selber vielleicht noch politisch teilhaben will, auch wenn man die Partei auflöst. Aber es geht auch um individuelle Fragen. Also ganz viel bei der Zentrumspartei mit dabei, Argumente und auch Motive. Und in dem Moment, wo die Zentrumspartei sich selbst auflöst, gegebenenfalls in der Erwartung, dass sie damit dem Heiligen Stuhl entgegenkommen, bewirken sie eigentlich das Gegenteil. Weil man könnte natürlich sagen, aus verhandlungstaktischer Perspektive wäre es für Pacelli besser gewesen, wenn er die Zentrumspartei tatsächlich als einen Verhandlungspfand auch einführen könnte und sagt eben bei den Verhandlungen, okay, wenn wir das Reichskonkordat unter den und den Bedingungen abschließen, dann löst sich danach die Zentrumspartei auf. Dieses Argument spricht dann eher dafür, dass diese Prozesse auf inhaltlicher Ebene unabhängig voneinander passiert sind, also dass im Prinzip Pacelli oder der Heilige Stuhl nicht angewiesen hat, das Zentrum hat sich jetzt aufzulösen. Gleichzeitig kann man, glaube ich, allein schon aufgrund der zeitlichen Nähe und auf dieser Erwartungsebene, die eben Hubert Wolf auch ganz stark macht, auf dieser Erwartungsebene sicherlich die beiden Ereignisse nicht ganz voneinander trennen. Aber so eine ganz eindeutige inhaltliche Verstrickung hat sich auch als schwierig erwiesen, tatsächlich quellenpositivistisch nachzuweisen. Und so bleibt im Prinzip diese Konkordatsgeschichte. Thomas Brechenmacher, ein ganz renommierter Historiker aus Potsdam, spricht von einer geheimen Entstehungsgeschichte gewissermaßen des Reichskonkordates. Ja, bleibt diese geheime Entstehungsgeschichte auch eine ganz vielschichtige Angelegenheit, die sich wahrscheinlich auch auf Grundlage der Quellen nicht mehr ganz eindeutig wird lüften können. Aber genau, das ist vielleicht so ein bisschen der Querschnitt dieser Verhandlungsszenerie.
Der nationalsozialistische Staat, das hast du angedeutet, bricht das Konkordat und zwar erwartbar. Wie sieht dieser Vertragsbruch aus und wie reagiert die katholische Kirche?
Ja, also der Vertragsbruch ist auch auf ganz vielen Ebenen. Es gibt ein schönes Beispiel auch in Bezug auf die Bekenntnisschule. Also wir haben eigentlich diesen ganz wichtigen Artikel 23, den ich angesprochen habe, die Garantie für die Beibehaltung und Einrichtung katholischer Bekenntnisschulen. Also man, ja, wenn, das hängt so ein bisschen von den Eltern ab. Also wenn die Eltern in einer gewissen Region, beispielsweise im katholischen Dorf, sagen, wir würden gerne hier eine katholische Bekenntnisschule haben, also eine konfessionell homogene Schule, da gehen dann nur katholische Kinder hin, werden von katholischen Lehrern unterrichtet und auch, ja, nach katholischen Ideen sozusagen ausgebildet. Wenn es da genug Eltern gibt, dann können wir diese katholische Bekenntnisschule einrichten. Das ist im Prinzip das, was man rechtlich vereinbart, dass man dann auch völkerrechtlich festschreibt. Was die Nationalsozialisten auch nicht im klassischen Sinne brechen, sondern es ist dann eben auf einer unteren Ebene konfrontativ, weil man die Eltern einfach extrem unter Druck setzt. Das heißt, in diesem katholischen Dorf marschieren dann Truppen auf und SA-Truppen wirken im Prinzip auf die Eltern ein, dass die sich nicht mehr trauen, diese Anträge zu stellen, dass es nicht mehr genug Eltern gibt, die im Prinzip die katholische Kirche, die im Prinzip eine katholische Bekenntnisschule auch eingerichtet haben wollen. Und damit unterdrücken die Nationalsozialisten gewissermaßen die Ausübung des Artikel 23, ohne ihn ganz klar zu brechen, ohne dass man es vielleicht eindeutig so feststellen kann, dass man sagen kann, ja, auf rechtlicher Ebene ist es ein Konkordatsbruch, weil sie im Prinzip so extrem auf die Eltern einwirken. Und das ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel auch. Die Nationalsozialisten machen sich den Vertrag dann immer dann zunutze, wenn er ihnen auch selber auch dient. Also wenn es gerade um dieses politische Betätigungsverbot geht, dann sagt man, wenn eben gewisse Pfarrer, auch Bischöfe vielleicht zu sehr ins Politische hineinwirken, dann beruft man sich darauf und sagt, wir haben uns doch darauf geeinigt, dass ihr das nicht macht. Und auf der anderen Seite hat man eben diese Bekenntnisschulartikel, wo man das eben so ausdeutet, man sagt, ja, wir haben doch den Eltern im Prinzip den Freiraum gegeben, auch eine Bekenntnisschule einzurichten, aber die wollen das nicht, ne? Und dann hat man im Prinzip diese Doppelstrategie auch auf einmal, dass man sich legalistisch gibt. Also man hält sich eigentlich an den Vertrag, so behauptet man es. Aber in Wirklichkeit liegt das natürlich weit, weit entfernt von dem, ja, wie man das eigentlich mal ausgehandelt hatte. Also zwischen ja rechtlichem Sein und politischem Wollen oder politischem Sein, also sagt es Konrad Repgen, liegen da dann auch Welten. Wie reagiert die katholische Kirche? Die protestiert natürlich. Die protestiert einmal auf diplomatischen Wege. Das Übliche ist, dass man Noten versendet, dass man sich eben auf Ebene der Botschafter beschwert, dass man einen Brief nach Berlin schickt und sagt, hier, das sind die Konkordatsbrüche, wir wollen das abgestellt wissen, wir halten uns auch an den Vertrag, ihr aber nicht. Also dass man sich ja ganz, ganz massiv beschwert. Es gibt ja ganz viele Briefe, die überliefert sind. Das kann man einmal natürlich auf Ebene der Völker, auf der völkerrechtlichen Ebene machen, also dass der Heilige Stuhl sich beschwert, aber natürlich auch die deutschen Bischöfe beschweren sich. Das ist die sogenannte Eingabenpolitik. Also es werden zahlreiche Briefe an das Reichskirchenministerium, was dann im Verlauf der 30er Jahre gegründet wird, geschickt. Aber dieses Reichskirchenministerium fungiert auch in gewisser Form als so ein Prellbock, ne? Also die Briefe dringen da nicht mehr vor bis in die Reichskanzlei, sondern werden da abgefedert, werden beantwortet, mal nicht beantwortet und versickern da. Also im Prinzip so ein richtiger Wandel in der Konkordatspolitik des Nationalsozialismus ist kaum zu erzielen. Mal gibt es Phasen, wo das öffentlich offensiver gebrochen wird, mal gibt es ruhigere Phasen, aber im Prinzip machen die Nationalsozialisten mit dem Vertrag auch ein bisschen, was sie wollen, bis es dann März 1937 auch zu einer großen Enzyklika kommt, die Pius XI. Rausbringt, also die Enzyklika mit brennender Sorge, wo er eben ganz offensiv auch nochmal die Konkordatsbrüche anprangert. Er spricht von einer Phase der Vertragsumgehung, von der Vertragsumdeutung und auch dann von der offenen Vertragsverletzung. Und ganz öffentlich wird das von den Kanzeln hinab vorgelesen. Ein Moment, der auch die Nationalsozialisten ungemein überrascht, dass diese Enzyklika im Geheimen vorbereitet wird, verteilt wird und dann eben am 14. März 1937 auch von den Kanzeln verlesen wird. Das überrascht die Nationalsozialisten und das ist wohl der größte öffentliche Prozess dann auch bis zum Krieg, der sich auch gerade auf das Konkordat eben bezieht, dass man eigentlich einen Vertrag geschlossen hat, der von den Nationalsozialisten nicht eingehalten wird. Aber einen richtigen Wandel in der nationalsozialistischen Kirchenpolitik erzielt man trotz der zahlreichen Eingaben und der zahlreichen Proteste dann auch nicht.
Herr Wolf hatte in unserem Gespräch Pius XII. Als einen stillen, zurückhaltenden Diplomaten beschrieben und seinen Vorgänger, den 1937 noch amtierenden Papst Pius XI., als das Gegenteil. Der war sehr offen, sehr extrovertiert, hat viel mehr öffentlich gesagt als später Pius XII. Gab es denn innerhalb des Vatikans Überlegungen, nach dieser Enzyklika und dem stärker werdenden Protest auch darüber nachzudenken, den Vertrag, das Konkordat zu kündigen?
Das kann ich tatsächlich nicht eindeutig beantworten. Ich weiß, dass es auf staatlicher Seite tatsächlich auch eine Note gab, die schon kursierte. Also auf staatlicher Seite gab es ein ja, tatsächlich einen Brief, der vorbereitet worden war. Der wird aber tatsächlich nie abgeschickt. Man hat dann, das was du ansprichst, im Prinzip tatsächlich dieser Wechsel von Pius XI auf Pius XII 1939. Wie mit Pius XI die Konkordatsgeschichte weitergegangen wäre, ist natürlich was Kontrafaktisches, ein bisschen was Hypothetisches. Ja, ich bin auch da kein Pius XI Experte. Da wird Hubert Wolf sicherlich auskunftsfähiger zu sein. Aber sicherlich kann man sagen, dass Pacelli eben eher vor oder dann Pius XII vom diplomatischen Habitus eher zu der zurückhaltenden Fraktion gehörte, der eben ganz wesentlichen auf diese stille Nunziendiplomatie gesetzt hat, also auf, ja, auf der hinteren, auf der nicht öffentlichen Ebene sich einzubringen und da auch vehement zu protestieren, aber eben nicht auf der öffentlichen Ebene. Ich glaube nicht, dass für Pacelli und dann für Pius XII eine Konkordatskündigung ehrlich in Erwägung gestanden hat während des Zweiten Weltkrieges oder während der Zeit des Nationalsozialismus. Da war es ihm dann doch zu wichtig, nicht alle Brücken nach Deutschland abreißen zu lassen, sondern stets irgendwie dieses Mindestmaß an völkerrechtlichen Verpflichtungen noch weiter beizubehalten, auch wenn das eben auf nationalsozialistischer Ebene kaum Berücksichtigung fand. Aber die deutschen Bischöfe hatten eben die Grundlage. Sie konnten sich immer wieder auf das Reichskonkordat berufen und sie taten es auch immer wieder. Das hat man auch schön in den Überlieferungen. Es gibt die Akten der deutschen Bischöfe, ediert von der Kommission für Zeitgeschichte. Wenn man da mal das Register aufschlägt und schaut, wie oft das Reichskonkordat und wie oft auch die Landeskonkordate als Protestgrundlage vorkommen, wie oft man sich darauf beruft, da ist man doch überrascht. Und in dieser Funktion hat es dann auch weiter gedient. Wie gesagt, mit den wenigen Wirkungen dann auch an einer unterschiedlichen Kirchenpolitik bei den Nationalsozialisten.
Dass sich das NS-Regime offene Kritik verbietet, ist nachvollziehbar. Was aber, das hast du in deinen Notizen ja auch formuliert, fehlt, sind Bezüge zum Thema Rassismus, Antisemitismus, Judentum. Wurde das bewusst ausgespart oder war man sich von vornherein einig, dass dieses Thema in dem Konkordat gar nichts zu suchen hat?
Genau, da die Wurzeln im Prinzip aus der Weimarer Republik auch kamen und es im Prinzip so ein Kanon vielleicht nicht, aber so ein Fundus aus staatsgerichtlichen Normen gab, ist das eigentlich gar kein Thema. Also es bezieht sich das Konkordat natürlich ganz stark auf die Bedürfnisse der katholischen Kirche, also um was geht es, um was ich gesagt hatte, die Besitz- und Vermögensrechte, auch diese Bildungsfragen, Bistumsgrenzen etc. Da spielen im Prinzip diese Fragen des Rassismus, des Antisemitismus keine große Rolle und insofern kann man schon, das soll nicht zu positiv klingen, aber auch davon sprechen, dass das Reichskonkordat nicht im klassischen Sinne nationalsozialistisch imprägniert ist. Also das ist nicht, ja, diese klassischen Nürnberger Duktus, dieser Nürnberger Gesetze hat etc., also diese Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung, das alles steht nicht im Reichskonkordat. Zwar gibt es klar eine nationalsozialistische Nomenklatur, also es ist von Reichsstatthalter die Rede etc., also solche Begriffe kommen dann schon vor, aber ja, auf inhaltlicher Ebene kann man da jetzt nichts feststellen, was bis auf vielleicht diesen Treueeid, der neu dazukommt und auch ja so ein bisschen diese Begriffe des nationalsozialistischen Staates, aber im Prinzip Ideologie, nationalsozialistische Ideologie sucht man im Reichskonkordat vergebens. Eben ein Punkt, der auch nach 1945 eben heiß diskutiert wird, gehört dieser Vertrag eigentlich inhaltlich, ideologisch eher noch in die Weimarer Republik, also in die erste deutsche Demokratie, oder ist es eigentlich ein nationalsozialistischer Vertrag, also mit den Nazis ausgehandelt, aber in Weimar beheimatet? Das ist so die Frage, die man sich dann auch nach 1945 stellt. Was macht man eigentlich mit diesem Vertrag?
Bevor wir uns gleich noch mit dieser Frage beschäftigen, verändert sich das Verhältnis zwischen NS-Diktatur und Vatikan während des Zweiten Weltkriegs? Gehen diese von dir angedeuteten Proteste bei Vertragsbrüchen am Konkordat weiter oder verliert das irgendwann aufgrund der zunehmenden Totalität des Krieges seine Bedeutung?
Ja, auch das ist natürlich die Frage, inwiefern das gehört wurde. Ich hatte das angesprochen, dass das Reichskirchenministerium sowie ein Prellbock fungiert. Sascha Hinkel, ein Mitarbeiter von Hubert Wolf, hat das mal zu quantifizieren versucht, hat geguckt, wie viele Eingaben werden eigentlich dahin geschickt. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber man hat schon nach 1939 mit Kriegsbeginn schon so das Gefühl, dass ja auch eine Form des Burgfriedens geschaffen werden soll innerhalb der deutschen Gesellschaft, dass man sich auch so ein bisschen dem Ziel verpflichtet. Ja, auf der anderen Seite hat man auch die Proteste von Kardinal von Galen in Münster, der eben gegen die T4-Aktion, gegen die sogenannte T4-Aktion öffentlich protestiert. Also es ist auch da wieder eine etwas Doppeltes, ne? Also es gibt zum Teil eben dieses Arrangement, dass man versucht, miteinander irgendwie klarzukommen und gleichzeitig auch diese klaren Proteste und klaren Eingaben noch. Es gibt auch innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz keine ganz eindeutige Linie. Es gibt auch unterschiedliche Generationen, wir hatten es angesprochen, auch so ein bisschen mit dem, die ältere Generation vom Kulturkampf herkommend, die ein bisschen vorsichtiger ist, die auch eben diese Erfahrung des Kulturkampfes im Kaiserreich mitgemacht hat. Es gibt die jüngere Generation an Bischöfe, die im Prinzip öffentlicher, auch vehementer protestieren wollen. Also auch da ist man sich nicht ganz einig. Es gibt ja die berühmten Glückwunschschreiben von Kardinal Bertram an Adolf Hitler, wo es eben darum geht, dass er ihm zum Geburtstag gratuliert und gleichzeitig das aber auch mit Mahnung und mit Warnung und mit Protest versieht. Und dann ist das so ein ganz gutes Beispiel. Also darf eigentlich ein deutscher Bischof zu dieser Zeit während des Zweiten Weltkriegs auch dem Führer zum Geburtstag gratulieren mittels eines Briefes. Ganz schwierig zu beantworten. Er versieht es eben auch mit Protest, versucht eben am Reichskirchenministerium vorbei eben den Brief bei Adolf Hitler direkt anzubringen, um seinen Protest anzubringen. Aber ist das nicht auch ein falsches Signal? Also auch das lässt sich eben ganz schwierig nur beantworten und sind auf verschiedene Beantwortungsebenen. Einmal eben eine moralische Ebene und einmal eine historisch-wissenschaftliche Ebene. Also insofern, ja, es gibt weiter noch diese Konflikte, aber man arrangiert sich auch zum Teil. Also es sind immer diese Dualismen aus Nähe und Distanz, aus Zwängen und Spiegelräumen, und immer dazwischen bewegt sich auch ja die katholische Kirche mit Bezug auf den Heiligen Stuhl, hat das Thomas Brechenmacher, glaube ich, mal bezeichnet als ein beständiges Lavieren. Also man laviert irgendwie auf einem Grat zwischen Arrangement, aber gleichzeitig auch Kritik.
Springen wir in den Mai 1945, Deutschland kapituliert, und am 23. Mai 1945 wird mit der Regierung Dönitz auch das letzte bisschen NS-Regime entfernt. Es beginnt endgültig die Besatzungszeit. Wann beginnt man sich denn zu fragen, ob und inwieweit das Reichskonkordat jetzt überhaupt noch gilt? Weil die katholische Kirche gibt es in ihren Strukturen ja auch im besetzten Deutschland.
Genau, also für die katholische Kirche ist im Prinzip in dem Moment des Untergangs des Deutschen Reiches auch weiter klar, dass das Reichskonkordat weiter gelten soll. Du hattest es gesagt, die katholische Kirche ist eine der wenigen Großorganisationen, die auch in ihrem institutionellen Bestand den Nationalsozialismus überlebt hat. Und wenn man das eben gegenspiegelt mit Gewerkschaften, mit anderen Verbänden und sowas, die alle gleichgeschaltet wurden, ist die katholische Kirche in ihrer Institution schon eine, die den Nationalsozialismus trotz auch wesentlicher Verluste, auch viele Pfarrer, die verstorben sind, die umgebracht wurden, die ermordet wurden, in ihrem Bestand weiter vorhanden und ist auch vielfach Ansprechpartner für die alliierten Behörden, also für die Alliierten, die im Prinzip das europäische Festland befreit haben, die Deutschland zur Kapitulation gezwungen haben, sprechen häufig eben mit den katholischen, mit den kirchlichen Würdenträgern auch. Und für die katholische Kirche ist ganz klar von Anfang an, das Reichskonkordat soll weiter gelten. So zumindest ist die Maßgabe, die dann eben von Pius XII., also von Eugenio Pacelli, der 33 selber das Konkordat verhandelt hat, wird dann 39 Papst und ist bis 1958 Papst. Also nach 1945 ist der auch noch weiter im Amt. Der sagt im Prinzip, das Konkordat gilt weiter, soll auch weiter gelten. Und man hat das schon noch vor Kriegsende, als die erste deutsche Stadt Aachen befreit wird, ist es der dortige Bischof, der sich schon darauf beruht, weil dann die Schule wieder eröffnet werden soll, der Schulunterricht noch während der Krieg tobt, auch wieder eingesetzt werden soll. Und der beruft sich da schon auf das Reichskonkordat und sagt im Prinzip, ihr müsst mal mit dem Heiligen Stuhl sprechen, ob dieses Reichskonkordat noch gilt. Gegebenenfalls ist das für die Schulbestimmung wichtig, dass das dann auch berücksichtigt wird. Also insofern ist das Reichskonkordat schon von Beginn an Thema. Was aber ganz witzig ist, da sind auch ja Briefe überliefert. Es ist irgendwie auch natürlich ein bisschen in den Turbulenzen des Krieges auch in Vergessenheit geraten. Also ich habe das in meiner Doktorarbeit als eine konkordatäre Amnesie bezeichnet. Es gibt dann Schreiben, in denen steht, dass auch allein Exemplare von dem Text, also was steht eigentlich im Konkordat, irgendwie Mangelware sind. Und die Kirche dann auch beginnt, erstmal noch ein Buch zu drucken, das den Konkordatstext im Anhang hat, das eben an die deutschen Pfarrer auch verteilt, auch an die noch bestehenden deutschen Behörden oder an die Alliierten verteilt. Also erstmal das Konkordat auch wieder Erinnerung zu rufen, was haben wir da eigentlich abgeschlossen, was steht da eigentlich drin, scheiterte zu Beginn auch eben daran, dass es den Text gar nicht gab. Also man muss den Text neu drucken und verteilt die dann auch an die Alliierten Behörden, die dann auch bekannt ist, dass dieser Vertrag existiert hat.
Das Fortgelten des Reichskonkordats wäre ja dann auch ein Fallbeispiel dafür, was für andere Verträge und andere Verpflichtungen der neuen deutschen Staaten gilt. Wenn das Reichskonkordat weitergeht, das vom NS-Regime verabschiedet wurde, dann müssen ja auch andere Dinge weiter gelten. Wie wirken diese Überlegungen in die Staatsgründungen der beiden deutschen Staaten mit ein?
Genau, auch da ist die Konkordatsfrage auf ganz vielen Ebenen mit der Staatsgründung, also zumindest in Westdeutschland, verknüpft. Ich hatte das am Anfang angesprochen, die katholischen Konkordate unterliegen dem Völkerrecht, also nicht nur dem innerstaatlichen Recht, wie es die evangelischen Kirchenverträge sind. Und insofern verband sich die Konkordatsfrage eigentlich mit der Frage, wie geht es weiter mit dem Deutschen Reich auch als Rechtskörper? Man hat schon dieses Novum auch der bedingungslosen Kapitulation und des Untergangs des Deutschen Reiches. Also ist das Deutsche Reich eigentlich jetzt komplett Untergang? Existiert es nicht mehr? Und ja, die Westdeutsche Bundesrepublik ist ein auf dem Papier vollkommen neu gezeichneter Staat, oder gibt es eigentlich eine Rechtsidentität, die eben fortbesteht zwischen dem Deutschen Reich und dem der Westdeutschen Bundesrepublik? Am Ende entscheidet man sich eben dafür, ganz bewusst diese Rechtsidentität auch hochzuhalten. Also das Deutsche Reich existiert fort in der Bundesrepublik, so ist es heute noch der Fall. Und dann war eben ganz wesentlich die Frage nach 1945, gilt das Reichskonkordat dann eigentlich auch noch? Also es ist ein Staatsvertrag natürlich von ganz vielen anderen, von Handelsverträgen, von Wirtschaftsverträgen etc. Und da war die Frage, gilt dieses Konkordat eigentlich noch oder ist es ein Nazi-Vertrag, der wie andere Nazi-Verträge automatisch Ungültigkeit oder seine Gültigkeit verloren hat? Das ist das, was eben gerade auf rechtlicher Ebene diskutiert wird. Das kann man vielleicht so die juristische Komponente nennen. Auf anderer Ebene wird da eben nach 1945 auch relativ schnell diskutiert, durfte die katholische Kirche überhaupt mit den Nationalsozialisten auf moralischer Ebene verhandeln. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auf juristischer Ebene ist eben die Frage, ob es noch weiter gilt. Und ja, da kommen auch alliierte Behörden und der Parlamentarische Rat zu nicht so ganz eindeutigen, ja, Entscheidungen.
Einfluss hat das Reichskonkordat aber auf jeden Fall auf den Parlamentarischen Rat, weil der Religionsunterricht wird für so wichtig erachtet, dass er es ja sogar ins Grundgesetz schafft. Also im Endeffekt nimmt man sich ja das Reichskonkordat und lässt es weiter gelten. Warum?
Genau, also zunächst sind es die alliierten Behörden, die das Reichskonkordat auch nicht als offiziell ungültig erklären. Es gibt ja viele Diskussionen im alliierten Kontrollrat. Die Amerikaner, den Amerikanern ist es wichtig, eigentlich auch ja so ein bisschen an die Kontinuitäten der Weimarer Republik anzuknüpfen. Und ich hatte das vorhin ja schon gesagt, das Reichskonkordat ist genau auf der Schwelle. Könnte man sagen, gehört es jetzt eigentlich zur Weimarer Republik oder ist es ein Nazi-Vertrag? Deswegen halten sich die Alliierten da so ein Stück weit raus und bezeichnen es als technisch bindend, also technically binding. Ist es während der Besatzungszeit. Es wird eben nicht ganz aufgekündigt, auch wenn der russische Vertreter im alliierten Kontrollrat da vehement für argumentiert hat. Im Parlamentarischen Rat, also während der Grundgesetzschöpfung, gibt es auch eine relativ klare Trennlinie zwischen Konkordatsbefürwortern und Konkordatskritikern. Auch da wird eben diskutiert, gehört das Konkordat eigentlich mit in die Verfassung, auch explizit? Also muss man eigentlich das Reichskonkordat in einem Artikel wie das Reichskonkordat oder das Reichskonkordat geschlossen am 20. Juli 1933 gilt weiter, muss so etwas in die Verfassung rein oder nicht? Das mit dem Religionsunterricht, was du angesprochen hast, ist vielleicht nochmal so ein gewisser Sonderfall. Der Religionsunterricht ist einmal im Reichskonkordat abgesichert, war aber auch schon in der Weimarer Reichsverfassung abgesichert. Also in Deutschland gibt es zwar einmal Verträge, die man zwischen den Religionsgemeinschaften und dem Staat schließt, aber natürlich ist auch auf der Verfassungsebene schon Religionsrecht auch abgesichert. Und der Religionsunterricht, so wie du ihn angesprochen hast, ist tatsächlich das einzige Unterrichtsfach in Deutschland, was eben verfassungsrechtlich abgesichert ist. Also steht im Grundgesetz, dass Religionsunterricht ordentliches Lehrfach ist. Da steht auch Reichskonkordat drin, aber es bedurfte es in dem Fall nicht mehr explizit des Reichskonkordates, sondern es wurde auch so in die Verfassung eingeschrieben, eben auch wie den Weimarer Kirchenkompromiss, der übernommen wurde. In dem Artikel 140 des Grundgesetzes hat man sich eben auf die Kirchenartikel der Weimarer Republik berufen. Genau, der Religionsunterricht steht im Artikel 7.
Am Ende muss sogar das neue Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 1957 final beschließen. Wie wird diese Frage, ob das Reichskonkordat gilt, nun beantwortet?
Genau, also ähnlich wie der alliierte Kontrollrat entscheidet auch der Parlamentarische Rat nicht so ganz eindeutig. Es gibt dann diesen Artikel 123 Absatz 2 im Grundgesetz, der sagt, dass alte Staatsverträge, darunter zählt eben auch das Reichskonkordat, prinzipiell weiter gelten könnten, wenn sie rechtmäßig sind. Also es gibt da so eine ganz komische, verklausulierte Formel. Also wenn sie rechtsgültig sind, dann gelten sie. So in der Form, ganz langer, kurioser Artikel, der sich eben ganz eindeutig auf das Reichskonkordat bezieht. Das ist, wenn man sich die Akten des Parlamentarischen Rates anguckt, dann geht es bei diesem Artikel ganz eindeutig um das Reichskonkordat. Die ganzen Diskussionen drehen sich da nur drumherum. Nur er entscheidet das im Prinzip nicht. Also es ist weiter unklar, ob das Reichskonkordat eigentlich fortgilt oder nicht. Und so wie du es angesprochen hast, ja, ist es eine politische Frage, die am Ende irgendwie juristisch beantwortet werden soll. Und das in dem Fall von dem Bundesverfassungsgericht. Und was ist der Auslöser? Mal wieder die Bildungsbestimmung, das, was wir in der Weimarer Republik auch schon erwähnt hatten, woran die Konkordatsverhandlungen ursprünglich gescheitert sind, das, was durch die Nationalsozialisten dann koordiniert werden konnte. Also diese Beibehaltung und Neueinrichtung von katholischen Bekenntnisschulen. Das ist, woran sich die Konkordatsfrage ganz öffentlichkeitswirksam in den 1950er Jahren entzündet. Denn in Niedersachsen wird im September 1954 ein neues Schulgesetz erlassen. Und dieses Schulgesetz führt dazu, dass ja die katholischen Bekenntnisschulen in allgemeine Regelschulen, in Gemeinschaftsschulen umgewandelt werden sollen. Also man stellt sich vor, ein katholisches Dorf im katholisch geprägten Emsland. In Niedersachsen, da gibt es ein kleines Dorf, wo es eine katholische Schule gibt, kleine Volksschulen, meistens wenige Schüler, wenige Lehrer, wenige Klassen, also wirklich kleine Schulen. Ja, viele der älteren Generationen kennen das wahrscheinlich sogar auch noch, sind vielleicht selbst bei solchen Schulen zur Schule gegangen. Und diese Schule sollte eben, also eine katholische Bekenntnisschule, sollte nach dem neuen Gesetz in eine christliche Gemeinschaftsschule umgewandelt werden. Also die konfessionelle Homogenität sollte aufgegeben werden. Dann sollten auch protestantische Schüler da zur Schule gehen können. Und das ist das, was eben potenziell gegen das Reichskonkordat, gegen diesen Artikel 23 verstoßen könnte. Und das ist das, was eben auch die katholische Kirche auf die Palme bringt. Die katholische Bekenntnisschule ist seinerzeit ein ganz starker Identitätsmarker. Also es spielt eine ganz große Rolle für die Kirche, auch für die katholischen Eltern. Und dann kommt es zu großen Diskussionen. Die katholische Kirche wendet sich ganz oft auch an Adenauer, an die Adenauer-Regierung, an die Bundesregierung, fordert eben, dass dieses Schulgesetz nicht umgesetzt wird, nicht eingeführt wird. Es wird aber verabschiedet im Landesparlament in Hannover und dann kommt es eben zu massiven Protesten. Wir haben 60.000 Demonstranten in Hannover im Frühjahr 1954 noch während der Lesung und auch 70.000 Protestanten in Lingen, also eine große Protestwelle, die katholische Kirche da auf die Beine stellt, auch eben administriert, arrangiert von der Kirche aus. Und wir haben sogar auch einen Schulboykott von ca. 40.000 Schülern, der größte Schulboykott der noch jungen Bundesrepublik. Und daran entzündet sich gewissermaßen diese Konkordatsfrage im rechtlichen Sinne, weil dann am Ende die Bundesregierung, Konrad Adenauer, die entscheidet sich dafür, diese Frage der Fortgeltung des Reichskonkordates und auch der Wirksamkeit seiner Schulbestimmungen, also gelten diese Schulbestimmungen jetzt eigentlich für die Länder, das fragt ja eben das Bundesverfassungsgericht, was sich damit beschäftigen soll und klagt damit, auch das ist im Prinzip rechtshistorisch ganz interessant, dann das Land Niedersachsen an. Also es ist ein sogenannter Bund-Länder-Streit, ich hatte das gesagt, die Kultusangelegenheiten, also auch Bildungsfragen sind eigentlich Landesangelegenheiten, damit hat der Bund eigentlich nichts zu tun, das kennen viele, das ist auch vielen bekannt und in dem Fall kommt es dann zu einem Prozess zwischen der Bundesregierung und dem Land Niedersachsen. Dem Land Niedersachsen springen dann noch Bremen bei und auch das Land Hessen, die auch eine besondere Konkordatsgeschichte haben. Und dann kommt es eben zu diesem Prozess in Karlsruhe. Und es war deine Frage, wie beantworten eigentlich die Karlsruher Richter die Fortgeltungsfrage und die Wirksamkeit der Schulbestimmung mit einem ganz klaren Jein, weil am Ende sagen sie, das Konkordat ist zwar gültig, es ist gültig zustande gekommen, es ist auch während des Nationalsozialismus trotz der vielen Vertragsverletzungen weiter gültig geblieben, aber der Bund könne eben die Länder nicht zur Umsetzung der Schulbestimmungen zwingen, also die Schulfragen sind alleinige Hoheit, alleinige Angelegenheit der Länder und deswegen könne der Bund nicht diese Umsetzung der Schulbestimmungen des Reichskonkordates erzwingen. Gewissermaßen hat das Bundesverfassungsgericht auch diese politische Frage des Arrangements, wie geht man jetzt eigentlich mit dem Reichskonkordat um, auch wieder zurückgespielt in den politischen Bereich. Also das Konkordat gilt zwar, aber die Schulbestimmungen können nicht erzwungenermaßen vom Bund in den Ländern umgesetzt werden. Und das ist der Status quo, der auch bis heute gilt. Also das Reichskonkordat ist seit diesem Urteilsspruch am 26. März 1957 bis heute auch weiter in Geltung.
Was ist denn der Blick der katholischen Kirche darauf, wollte man überhaupt, dass dieses Konkordat weitergeht, insbesondere mit solchen Regelungen wie, dass sich katholische Würdenträger nicht politisch äußern sollten?
Genau, das ist für die katholische Kirche ist gerade auf Grundlage dieser Bildungsbestimmungen klar, Konzessionen, die man in Weimar nicht bekommen konnte, die auch wahrscheinlich kein neuer deutscher Staat zugestanden hätte, dass man dieses von diesem Konkordat nicht ablässt. Ich würde da persönlich auch von meiner Forschung her eben eine ganz starke Kontinuität in der Person von Eugenio Pacelli und Pius XII. Sehen. Ich hatte mich immer so auf der kontrafaktischen Ebene gefragt, was wohl passiert wäre, wenn Pacelli nicht Papst geworden wäre, wie dann wohl diese Konkordatsgeschichte verlaufen wäre, ob dann während des Krieges schon anders damit umgegangen worden wäre und ob vielleicht auch nach 1945 wenn man vielleicht den Vertrag für eine andere Regelung aufgegeben hätte. Das ist alles so ein bisschen in die Glaskugel hinein, aber ist vielleicht so ein ganz interessanter Punkt, der eben auch wichtig erscheint, weil Pacelli diese starke Kontinuität ist, dem auch diese Schulfrage so ungemein wichtig ist. Was den Artikel 32 angeht, das ist auch nochmal ein Sonderfall. Und zwar hat das Grundgesetz ja die allgemeine Meinungsfreiheit auch festgeschrieben. Das heißt, auf dieser Ebene kann man sagen, dass der Artikel 32 eigentlich gar nicht mehr gilt, gar nicht mehr von der Kirche berücksichtigt werden muss. Es gibt dann den ganz interessanten Fall, dass Kardinal Frings, der berühmte Kölner Bischof, der tritt 1949 während der Grundgesetzverhandlung, also während im Prinzip auch die Frage diskutiert wird, kommt das Konkordat mit in die deutsche Verfassung rein. In dem Moment tritt er der CDU bei. Er wird lange umworben von Konrad Adenauer und auch von anderen politischen Würdenträgern, die sich eben erhoffen, dadurch, wenn ein hoher geistlicher Vertreter der katholischen Kirche Mitglied der CDU wird, der neu gegründeten CDU, dass das natürlich auch katholische Wählerstimmen an die CDU bindet. Das Zentrum gibt es zwar noch, aber spielt nicht mehr so eine große Rolle. Es knüpft nicht mehr daran an, wie es in der Weimarer Republik noch war. Und das ist im Prinzip die Hoffnung, die sich damit verbindet, dass Kardinal Frings in die CDU eintritt, dass man mehr katholische Wähler umgarnen kann. Aber es verstößt ja irgendwie gegen den Artikel 32 des Reichskonkordates potenziell. Und da wird eben dann auch viel diskutiert, ist dieser Artikel eigentlich überhaupt in Geltung oder nicht? Es wird der Kirche vorgeworfen, auf der einen Seite wollt ihr, dass wir uns bei diesen Bildungsfragen an das Konkordat halten, auf der anderen Seite brecht ihr es aber selber. Und das ist auch im Prinzip ein schönes Beispiel dafür, weil man auf rein rechtlicher Ebene auch argumentieren konnte, dass der Artikel 32 gar nicht wirklich in Kraft getreten ist, weil man sich während der Verhandlungen 1933 darauf einigt, dass die noch Ausführungsbestimmungen erlassen werden müssen. Also der Heilige Stuhl hätte seine Geistlichen nochmal anweisen müssen, haltet euch jetzt an dieses politische Betätigungsverbot, weil die Nationalsozialisten, genau, es sollte erst passieren, diese Anweisung, wenn die Nationalsozialisten diese Regelung auch für alle anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften eingeführt hätten, also auch für die evangelischen Landeskirchen und für die protestantischen, lutheranischen Kirchen. Da das nicht passiert, also diese Anweisung auch der politischen Betätigung für andere Kirchen wird nicht erlassen, hat halt auch der Heilige Stuhl diese Ausführungsbestimmung nicht erlassen. Juristisch ein bisschen komplex, aber auf dieser Ebene konnte man auch argumentieren, dass der Artikel 32 sowieso nie Geltung erlangt hat. Durch das Grundgesetz wurde der Artikel dann sowieso obsolet. Es wird tatsächlich in den 50er Jahren, gerade bei den Bundestagswahlen, dann auch nochmal diskutiert, gerade auch in Bayern, dürfen jetzt eigentlich katholische Pfarrer auch Amtsträger werden, auch politische Amtsträger werden, dürfen die für ein politisches Amt kandidieren. Ist diese Form der politischen Prälaten so in gewisser Form ein Auslaufmodell. Das heißt, es gibt sie gar nicht mehr so oft. In Bayern sitzen noch einige Pfarrer im Landesparlament, aber so richtig viele Leute kommen da sowieso nicht mehr in Frage und dann wird das auch schnell ein Auslaufmodell und die katholische Kirche kann insofern auch selbst einen gültigen Artikel 32, das eben sehr, sehr strittig war, auch in Kauf nehmen. Aber diese Posse um Kardinal Frings ist sehr interessant, wenn ich das vielleicht noch anfügen kann, weil Kardinal Frings wird dann auch zurückgepfiffen aus Rom. Also er tritt der CDU bei, schickt einen Brief an Adenauer, ihn gerne als Mitglied der CDU zu führen. Und dann kommt eben die Anweisung aus Rom, auch von Pacelli direkt, dass er diesen Eintritt umzukehren hat. Und dann ist überliefert, dass er den Heiligen Stuhl so verprellt hat, der Kardinal Frings, das hat ihn so tief getroffen, dass er erstmal 3 Tage zu Bett gelegen hätte, weil er eben so tief von dieser Verunstimmung des Heiligen Stuhls getroffen worden wäre. Und daran sieht man auch, wie wichtig Pacelli eben war, die eigene Vertragstreue unter Beweis zu stellen, auch nach 1945. Hey, wir halten uns an den Vertrag, uns ist das wichtig. Wir setzen auch jede Bestimmung um, dass er in dem Moment dann auch, obwohl der Artikel 32 so strittig war, Kardinal Frings im Prinzip dazu bewogen hat, aus der Partei wieder auszutreten.
Welche Auswirkungen hat das Reichskonkordat auf uns, unseren Staat, jetzt im Jahr 2024?
Das ist immer noch in Geltung, in ruhiger Geltung, so hat es Alexander Hollerbach, ein renommierter Rechtslehrer, gesagt, also in ruhiger Geltung. Es ist, das könnte man überspitzt sagen, wohl der letzte außenpolitische Vertrag der Nationalsozialisten, der noch in Geltung ist. An dieser nationalsozialistischen Frage muss sich die heutige Geltungsfrage tatsächlich nicht mehr entzünden. Also man spricht heute davon, dass das Reichskonkordat eigentlich auf 2 Ebenen eine subsidiäre, also eine untergeordnete Bedeutung, eine Geltung besitzt. Es ist einmal eine rechtliche Versicherung für die katholische Kirche, wenn, du hattest den Religionsunterricht angesprochen, wenn etwa der deutsche Staat sich darauf einigen würde, dass man den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach aus dem Grundgesetz streichen würde, dann hätte das natürlich keine Auswirkung auf die Abmachung des Reichskonkordates, sondern auf völkerrechtlicher Ebene wäre der Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach immer noch weiter abgesichert. Und insofern wäre das etwas, was auf völkerrechtlicher Ebene dann gerügt werden könnte. Also diese rechtliche Versicherung ist eine Ebene. die eben für die Kirche von Bedeutung ist. Und das andere ist eine Normreserve. Also wir hatten das angesprochen, dass die Kirche unterschiedliche Verträge geschlossen hat mit Baden, mit Bayern und auch mit Preußen. Und wenn in diesen Verträgen und auch in den anderen Kirchenverträgen, die in den nächsten Jahrzehnten geschlossen wurden, ja etwas unbehandelt bleibt, etwas nicht geregelt ist, dann greifen die Bestimmungen des Reichskonkordates. Man hat das mit dem Treueid, das hatte ich gesagt, das wird in einigen katholischen Bistümern heute immer noch umgesetzt, also auch in NRW und auch in Bayern. Und zum Beispiel im Bayern-Konkordat kommt der Treueid nicht vor, dann gelten eben diese Bestimmungen des Reichskonkordates und dann wird der Artikel 16 des Reichskonkordates in Bayern umgesetzt. Also rechtliche Versicherung und Normreserve, das sind im Prinzip diese subsidiären Geltungsebenen des Reichskonkordates heute. Ansonsten haben wir auch viele Normen, die immer noch eine hohe Regelungsaktualität sitzen, also auch ja die Diözesangrenzen, theologische Fakultäten, Kirchensteuern, Staatsleistung, Eherecht und auch eben der Religionsunterricht, all das steht auch im Reichskonkordat drin. Viel davon steht aber auch in der Verfassung drin oder ist auch in Gesetzen geregelt. Das heißt, auf der ersten Ebene gilt dann die Verfassung und auf einer zweiten Ebene kann eben auch auf dieser ja auf diesen völkerrechtlichen Vertrag zurückgegriffen werden. Das, was man öffentlichkeitswirksam am meisten noch mitkriegt, auch wenn man recherchiert, dann ist es eben dieser Treueid, der abgeleistet wird. Also wenn ein Bischof Besitz von seiner Diözese ergreift, dann ist das, wie gesagt, in NRW der Fall, dass noch der Treueid geleistet wird und auch in Bayern. Bischof Betzing, glaube ich, hat das auch gemacht und auch Herr Wölki hat auch bei Hannelore Kraft damals den Treueid geleistet, eben nach dem Reichskonkordat von 1933.
Zum Abschluss, gibt es denn Überlegungen, Planungen, an das Reichskonkordat nochmal ranzugehen? Du hast ja eben gesagt, es ist so im Hintergrund ruhig in der Geltung. Will man das überhaupt anfassen?
Ich habe das Gefühl, nein. Das ist jetzt auch eher eine Frage des politischen Wollens. Die andere Frage ist des Sollens. Also muss man das überhaupt? Was ja halt ganz interessant ist, ist, dass das Reichskonkordat natürlich ja ein bisschen ja Gefühl für die Ewigkeit abgeschlossen worden ist, weil es hat keine Laufzeitbegrenzung, es hat auch keine Kündigungsklausel. Insofern gibt es ja gar keine Handhabe, diesen Vertrag auch im klassischen Sinne zu beenden. Man weiß das auch bei der katholischen Kirche mit weniger in Jahrzehnten als in Jahrhunderten gedacht. Also es ist auch nicht ganz unüblich, dass diese Konkordate so eine unbeschränkte Laufzeit haben. Juristisch gesehen, ich bin kein Jurist, ich bin Historiker, aber gibt es eben auch die Einschätzung, dass es eigentlich keiner klassischen Revision, Neuverhandlung oder Auflösung des Konkordates auch heute bedarf. Juristisch gesehen ist es sowieso auch so, dass Normen, die irgendwie keine Bedeutung mehr haben oder die auch überholt sind, nicht zwangsläufig gestrichen werden müssen. Es gibt ja dieses ganz drastische Beispiel der Todesstrafe, die, glaube ich, noch lange in der Landesverfassung von Hessen verankert war, aber die natürlich nicht mehr umgesetzt wurde. Und jetzt vor einigen Jahren wurde sie rausgestrichen, aber die war eben auch noch lange da drin verankert. Also insofern bedarf es einer Ablösung des Reichskonkordates. Auf inhaltlicher Ebene vermutlich nicht. Das wäre auch wahrscheinlich ein komplexes Verhandlungsviereck. Ich hatte das vorhin schon angesprochen. Heiliger Stuhl, deutsche Bischöfe auf kirchlicher Seite, aber auch eben Bund und Länder auf staatlicher Seite. Also wer spricht eigentlich mit wem über was? Ist da eine sehr komplexe Frage. Was ich aber glauben würde, ist, dass es eine große Chance auch sein könnte, bei den gegebenen Herausforderungen auch für die katholische Kirche in Deutschland darüber ins Gespräch zu kommen. Es gibt den Artikel 33 Absatz 2, die sogenannte Freundschaftsklausel. Das heißt, wenn es Probleme bei der Umsetzung des Vertrages kommen, wenn es da zu Problemen kommt, dann sind die Vertragsparteien, also der Heilige Stuhl und auch die deutsche Bundesregierung mit den Ländern zusammen dazu angehalten, im gemeinsamen Gespräch diese zu lösen. Das ist Inhalt dieser Freundschaftsklausel und das wäre gegebenenfalls auch ein Rechtsrahmen über das Reichskonkordat und ein ja möglicherweise folgendes Bundeskonkordat oder andere Form der vertraglichen Abmachung ins Gespräch zu kommen. Letztes Jahr war ja das 90-jährige Jubiläum des Reichskonkordates, da wurde nochmal viel darüber gesprochen. Ich würde davon ausgehen, dass ja wir diesen Podcast in 10 Jahren zum 100-jährigen Jubiläum gegebenenfalls nochmal machen können, also dass das wahrscheinlich jetzt nicht bei allen multiplen Krisen auf der Prioritätenliste ganz oben steht, anlässlich des 90-jährigen Jubiläums. Hatte auch der Bayerische Rundfunk nochmal nachgefragt beim Innenministerium, ob es Pläne gibt, das Reichskonkordat nochmal anzufassen. Das wurde verneint. Das wurde in den Medien sicherlich auch mitbekommen, dass ja die aktuelle Bundesregierung schon dieses alte staatskirchenpolitische und staatskirchenrechtliche Thema der Ablösung der Staatsleistung angegangen ist. Ich glaube, mittlerweile ist das etwas versandet. Also insofern wollte man sich diesen alten staatskirchenrechtlichen Themen annehmen. Aber in Bezug auf das Reichskonkordat habe ich da ja keine Bestrebungen wahrgenommen, glaube auch nicht, dass es da Bestrebungen zeitnah geben wird. Wie gesagt, möglicherweise mit den kommenden Jubiläen ist es nochmal Anlass, darüber zu sprechen. Aber eben das ja Staatskirchenvertragsrecht gliedert sich da auch so ein bisschen ein in die größeren Herausforderungen der Kirche, der Religion im Allgemeinen und wie man sich als Gesellschaft eben auch Religionsgemeinschaften gegenüber verhalten soll.
Bei der aktuellen Debatte und den aktuellen Forschungen ums Reichskonkordat geht es da nur um neue Interpretationen, bestehender Quellenbestände, um Diskussionen zu Narrativen und Zusammenhängen? Oder gibt es sogar auch noch Quellenbestände, die noch nicht tiefergehend beachtet wurden, aus denen man auch noch neue zusätzliche Erkenntnisse zum Reiskonkordat schöpfen könnte?
Auf solche kann man natürlich immer hoffen, auf solche Bestände. Tatsächlich wurden ja die Dokumente des Pontifikats von Pius XII. Im Vatikan im März 2020 geöffnet. Also die waren lange Zeit verschlossen und das Vatikanische, damals hieß es noch Geheimarchiv, hat sich dafür entschieden, diese Dokumente auch der Öffentlichkeit bereitzustellen. Hubert Wolf arbeitet da viel mit seinem Team, auch zu dem Thema Pius XII. Und die Juden. Ich war selber tatsächlich auch im Vatikan und konnte Dokumente aus den Beständen einsehen. Allgemein ist aber auch die Einstellung der historischen Zunft, dass man jetzt Smoking Gun, also keinen rauchenden Colt noch erwartet zu finden in dieser Konkordatsgeschichte. Es gibt immer wieder Nuancen, Notizen, die auftauchen in vielleicht den Nachlässen von einigen Akteuren. Also ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich gewisse Sachen noch erhellen. Ob man es jetzt letztgültig diese Fragen quellenpositivistisch erhellen kann, da wage ich auch eher zu bezweifeln, ob es da noch den entscheidenden letzten Hinweis gibt, um dann die eindeutige Feststellung zu machen. Ich glaube eher, es bleibt in dieser Vielschichtigkeit. Es sind auch verschiedene Frageebenen, die da zusammenkommen. Einmal eben diese historischen Erkenntnisse, aber eben auch viele moralische Fragen. Ne? Also gerade diese Aspekte des Verhältnisses der katholischen Kirche zum Nationalsozialismus ist ganz schnell weniger eigentlich eine historische Erkenntnisfrage als eine moralische Bewertungsfrage. Und da wird man, glaube ich, auf Grundlage von unterschiedlichen Akteneinsichten, auf Grundlage von auch eigenen Einstellungen, eigenen Haltungen zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Manche werden kirchenfreundlicher, manche werden kirchenkritischer sein, aber das ist eben auch nicht Aufgabe von uns als Historikern und Historikerinnen. Unsere Aufgabe, so würde ich sie auch definieren, und ich glaube auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, ist eben Wissen bereitzustellen, Erkenntnisse zu liefern und auch zu einer begründeten Meinungsbildung zu befähigen, aber eben keine Meinungen vorzugeben. Deswegen ist mir das auch immer ganz wichtig, im Prinzip diese Konkordatsgeschichte in seiner Vielschichtigkeit darzustellen, die schnell eben sehr komplex wird. Aber das hatte ich auch während des Gesprächs gesagt, es ist eben sehr schattiert, es ist nicht schwarz und weiß. Und das ist das, was auch Aufgabe von uns Historikern und Historikern ist, diese Komplexität aufrechtzuerhalten und nicht auf ganz einfache Antworten herunterzubrechen.